willkommen an Bord der Touristbook. Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie die Reise. Wir, Ihr Flugteam Briggs und Evelyn, versuchen Sie ohne Turbulenzen mit auf eine Reise zu nehmen. Hi, ich bin Briggs.
Hallo, und ich bin Evelyn.
Und wir möchten euch mit auf ganz viele tolle Reisen nehmen und euch unfassbar wichtige Tipps und Tricks geben, damit ihr vielleicht noch ein bisschen genialer durch die Welt reist. Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Touristbook Podcast. Hallöchen.
Hey, ihr alle zusammen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und nee, das heute war jetzt kein Niederländisch.
Nee.
Das war nämlich Dänisch. Jetzt fühle ich mich gerade ein bisschen wie bei der Sendung mit der Maus. Nein, das war kein Niederländisch. Das war Dänisch. Genau. Und weil wir schon Dänisch sprechen, wollen wir euch heute nämlich gerne mitnehmen an einen Ort, der so klingt wie etwas, was wir kennen. Aber es hat wohl kaum jemand damit gerechnet, dass es sowas dort, okay, das war jetzt gespoilert, in Dänemark gibt. Es geht nämlich um die Riviera. Nicht die italienische, nicht die türkische. Nein, es gibt auch tatsächlich eine dänische Riviera, die völlig zu Unrecht total unbekannt ist, obwohl sie direkt vor der Tür von Kopenhagen liegt.
Ja, und ich muss ehrlich sagen, wusste ich auch nicht. Und ja, viel schöner, hier gibt es weiße Strände.
Ding, ding,
aber
ding.
Auch ganz Dänemark-like hügelige Fischerdörfer und wirklich überraschend viel moderne Kunst. Ich habe ja so ein bestimmtes Bild von den kleinen Dörfchen in meinem Kopf und ich bin ganz erstaunt über das, was es da eben doch noch alles gibt und das alles an der Nordseeküste von Seeland. Und sie ist nicht nur die größte Insel von Dänemark, sondern auch die größte der ganzen Ostsee.
Genau, es ist nämlich nicht die Nordseeküste von Seeland, sondern die Nordküste von Seeland in der Ostsee, um es mal so richtig schön kompliziert zu machen.
Also, ja, siehst du, aber ich habe auf jeden Fall, ich kann den Satz gar nicht sagen, ohne zu schunkeln und das deutsche Lied dazu im Kopf zu haben,
ja, weißt du, so ganz alles. Genau, an der Nordseelandküste. Wir können das ja mal auf das dänische Ode umtexten.
Wäre nicht schlecht auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Naja, ich muss sagen, die Mischung an der Riviera, gerade wenn man das mit kleinen Abstechern noch ins Landesinnere kombiniert, ist wirklich unschlagbar und hat mich total überrascht, weil ich mit ganz viel nicht gerechnet habe. Ich möchte behaupten, dass es sich so ein bisschen anfühlt wie eine Mischung aus den Hamptons, Kalifornien, Grönland und, wie sollte es anders sein, in Dänemark, auch einer Prise Mittelalter.
Ja, und das dann alles auf einem Roadtrip, also ob jetzt mit Fahrrad oder Auto, Bulli, total egal. Starten wir einfach mal in Kopenhagen, steigen ein, klicken uns ein, schnallen uns an und fahren mal gen Norden, oder?
Ja, absolut. Und da ist auch gleich mein Gedankenkarussell und mein Erinnerungskarussell quasi losgegangen, weil ich fühlte mich sofort an den Highway 101 erinnert. Das ist ja der, der an der kalifornischen Küste am Pazifik entlang geht. Diese legendäre Küstenstraße. Hier in Dänemark heißt sie nicht 101, sondern Route 152 und beginnt kurz hinter Kopenhagen, ist aber auch als Strandstraße bekannt. Da ja. Ist der Name auf jeden Fall Programm.
Und deswegen würde ich sagen, erinnert das ein bisschen mehr an die US-Ostküste. Also die Hamptons, hast du aber ja vorhin schon gesagt. Aber da, wer Filme gesehen hat oder Serien, also weiße Villen, gepflegte Vorgärten, natürlich alle Grundstücke mit Ausblick aufs Wasser. Und dann kann man sich direkt vorstellen, wie es hier wäre. Das tun wir einfach mal so. Wir sind die Kopenhagener Society am Wochenende.
Genau, die Bohème von Kopenhagen hängt da ab. Und da wundert das natürlich auch nicht, dass eins der Top-Museen der Welt dort steht. Nämlich nur eine, ich würde mal sagen, gute halbe Stunde, wenn der Verkehr ist erlaubt, von Kopenhagen nördlich, liegt das kleine Städtchen Humlebæk. Und dort steht das ganz, ganz berühmte Louisiana Museum of Modern Art. Und ey, wow, das ist nicht nur ein Museum, das man eben so abklappert. Ich bin jetzt auch nicht, muss ich ganz ehrlich gestehen, der allergrößte Kunstfreak. Aber in dem Museum sollte man sich auf jeden Fall Zeit nehmen und nicht nur irgendwie anderthalb Stunden.
Nö. Weil das ganze Museum ist ja ein Kunstwerk. Also du wanderst quasi durch so gläserne Laubengänge, du hast ständig Blick aufs Meer und draußen stehen Skulpturen zwischen Bäumen und Büschen.
Ja, genau. Und drin, also und drin hast du denn auf einmal Werke von Giacometti, Yayoi Kusama und Asger Jorn. Das ist alles wirklich Kunst auf höchstem Niveau und alles irgendwie mit so einer typisch skandinavischen Leichtigkeit kuratiert, dass man auch, wie ich so als Nicht-Kunstexperte, gar nicht überfordert ist. Im Gegenteil, das macht richtig Spaß, durch die Galerien zu schlendern. Vor allem auch, weil viele Werke einfach mit dem Backdrop des Museums, mit dem Meer in Szene gesetzt worden sind. Und du hast dann halt manchmal so ganz filigrane Skulpturen, die stehen vor einem riesengroßen Fenster, bodentiefen Fenster. Und dann hast du dahinter noch den Garten vom Museum und guckst dann aufs Meer hinaus. Und ich finde, ja, da kann man diese ganzen Werke ganz anders in Szene setzen.
Mhm. Ich guck dir ja gerade zu beim Sprechen und ich habe gesehen, dass du das gesehen hast. Also wie du hast die mit deinen Augen das bodentiefe Fenster gezeichnet und du standest da und hast sie mich gerade dahin geholt.
Auf jeden Fall.
Ja. Aber Kunst gibt's ja in Dänemark auch dort, wo man es wahrscheinlich gar nicht erwartet. Ich meine, gut, wenn man richtig durch die Welt läuft, sehen wir Kunst überall, aber ich finde, genau das ist auf meinen Reisen immer das Highlight, die kleinen Umwege, so über das Binnenland und in der Nähe zum Beispiel von Esrumsee, da gibt es das gleichnamige Kloster und eine völlig andere Szenerie. Ja, es handelt sich dabei um ein altes Kloster mitten im Grün und von außen denkst du, oh, das ist aber ein unscheinbares Backsteingebäude und drinnen ist die absolute multimediale Zeitreise.
Ja, also ich glaube genauso ist es auch, so wie du es beschrieben hast. Multimediale Zeitreise, das war wirklich eine Wahnsinnsüberraschung, das Ding. Man geht da durch diese ganz, ganz dicken Gemäuer und drinnen wartet schon direkt ein modernes Drehkreuz am Eingang. Da hältst du dein Handy ran, wirst gescannt und kannst reingehen. Kaum durchgegangen, strahlt einem dann so ein riesengroßer Globus aus Metallstangen entgegen, an denen so LED-Lichter angebracht sind. Und die leuchten dann immer so im Takt von ganz sphärischen Klängen auf. Und die Lichter und Töne bewegen sich die ganze Zeit und wiederholen sich immer wieder. Und das Ganze hat den Sinn, dass sie quasi den Tagesablauf der Mönche symbolisieren. Und die hatten immer 6 Stunden Schlaf, 6 Stunden Praxis, 5 Stunden Lesen und 7 Stunden im Chorsingen. Das war so deren Tag. Und Chorsingen war tatsächlich auch die wichtigste Aufgabe von den Mönchen. Und das hast du dann im nächsten Raum sehen können. Und der hat mich komplett von den Socken gehauen, weil da musstest du dich fast reintasten in den Raum. Der war stockdunkel. Und du hast aber so ein bisschen erahnen können, dass von der Decke so ganz dicke schwarze Säulen hängen. Nicht ganz bis zum Boden. Also musstest man auch ein bisschen aufpassen, dass man da nicht gegendonnert. Und plötzlich, im Einklang mit diesen Mönchgesängen, leuchten die dann auf, haben also auch wieder so LED-Leuchten an der Seite und dann beginnt das so ganz leise zu wabern und da leuchtet dann am Anfang nur der Stab des Amarius, das ist quasi der Vorsänger und als die anderen Mönche dann in den Gesang einsteigen, da ist dann der Raum auf einmal total hell erleuchtet. Und ich fand, das war einfach eine total emotionale und beeindruckende Darstellung vom Tagesablauf und letztendlich ja auch von ihrer wichtigsten Aufgabe, dem Singen.
Krass. Ist ja fast wie so ein bisschen wie so ein Theater. Also richtig
mega
gut gemacht. Also einfach super modern. Und wer
total
genau das liebt, kann sich dann in einem weiteren Raum einfach noch eine VR-Brille schnappen und mit ihr über das Kloster hinwegfliegen. Und ja, meine Mama würde jetzt wieder sagen, ja, die sind uns sowieso schon wieder 2 Jahre voraus da in Dänemark.
Ja, so hat man auch echt manchmal das Gefühl. Aber draußen geht dann auch alles ganz wieder gemächlicher und traditioneller zu. Da gibt es nämlich dann so einen Kräutergarten und da grasen so ein paar Schäfchen auf der Wiese. Und das ganze Gelände, wie sollte es auch anders in Dänemark sein, wird natürlich auch regelmäßig für Mittelaltermärkte genutzt. Und natürlich auch das Bierfest.
Ja, klar. Und der Fun Fact, also auch beim Bierfest werden Epochen gemixt. Da gibt es natürlich Klosterbier, aber auch das modernste Craftbier.
Ja, so ist das. Da haben die auch einfach keine Angst, alles miteinander zu mischen. Ja, Und es gab auf jeden Fall einen Dänen, der auch überhaupt gar keine Angst hat, Epochen und Stile zu mixen. Denn wenn man noch ein bisschen weiter fährt, vom Esrum-Kloster Richtung Norden, Richtung Küste wieder zurück, sollte man auf jeden Fall noch einen Abstecher machen zum Rudolf-Tegner-Museum. Der Typ, muss ich ganz ehrlich sagen, hat mir überhaupt nichts gesagt. Aber als ich denn dort angekommen bin, ausgestiegen bin und mir das alles mal ein bisschen näher angeguckt habe, ohne Witz, ich dachte, ich bin in einem wirren Fiebertraum oder in irgendeinem so einem richtig fiesen, ja, schon fast Horror-Thriller unterwegs.
Na gut, das, also kann ich mir gut vorstellen. Ist ja kein Wunder, das ist, also das Museum ist ein Betonbunker mitten in der Heidelandschaft. Und es gibt keine Fenster, dafür aber so 11 Meter hohe, also eine 11 Meter hohe Galerie und drumherum ein Skulpturenpark mit Katzengöttern, Muskeln, also wirklich.
Ja, wirklich. Ich möchte manchmal fast das Wort grotesk sagen, was es vielleicht auch ist auf eine Art und Weise, aber dann auch wieder wahnsinnig faszinierend. Da stehen wirklich super komische Skulpturen. Also ich sag mal so, Tegners Werke sind auf jeden Fall wuchtig, symbolisch und schräg. Also schräg auf jeden Fall. Aber auf eine komische Art, wie gesagt, dann doch irgendwie faszinierend. Da gucken einem riesige, nackte, adonisartige Männer an, die auf den Schultern dann irgendein irre dreinguckendes Schwein tragen. Also das ist wirklich so skurril. Aber vermutlich war Tegner deswegen in seiner Epoche so krass umstritten. Denn also keines dieser Kunstwerke zeugt irgendwie von skandinavischer Bescheidenheit. Im Gegenteil. Und auch wegen seiner erotischen Posen, die er denn bei einigen seiner Skulpturen verwendet, wurde er auf jeden Fall kritisiert.
Ja, die einen nennen das Kritik, die anderen vielleicht auch einfach... Egal. Es hat was ausgelöst, oder?
Auf jeden Fall. So, ja. Das soll Kunst ja auch machen.
Ja, und dieses Auslösen, das Skurrile, das ging ja über seinen Tod hinaus quasi. Weil, was meinst du wohl, wo er sich vergraben lassen hat oder begraben lassen hat?
Ja, das erlebt man ja vor Ort quasi ein bisschen.
Ja, eben. Vielleicht ist das auch deswegen so ein Betonklotz, weil eigentlich ein Grabstein ist.
Genau, so ein Mausoleum, weil der Herr, der hat sich natürlich auch nicht lumpen lassen und hat sich mitten in der großen Galerie unter dieser Galerie vergraben lassen. Also hat sich quasi mit diesem Museum seinen eigenen Grabstein, ist jetzt stark untertrieben, aber basteln lassen. Also wirklich, wirklich völlig verrückt, völlig irre. Ja, und da denke ich, wir lassen diesen Wahnsinn.
Ja. Der hat einfach sein Kunstwerk durchdacht.
Ja, wirklich. Aber ich möchte auch, also ich habe mich manchmal gefragt, hätte ich gerne in dessen Kopf reingesehen? Nee, also da muss so viel los gewesen sein, auf jeden Fall. Wie gesagt, völlig irrer Typ. Und ich finde, wir lassen den Wahnsinn jetzt doch langsam mal wieder hinter uns und fahren an die Küste, an die eigentliche Riviera wieder zurück, wo weiße Sandstrände, bunte Strandhütten und das schöne Leben auf uns warten.
Ja klar, lass uns mal den Kopf durchpusten lassen.
Auf jeden Fall.
Fangen wir einfach im Nordwesten an. Da liegt nämlich der kleine Ort Hornbeck. Am Hafen stehen kleine rote Fischerhäuschen. Das ist ja, glaube ich, der Inbegriff von der dänischen Küste irgendwie auf den Bildern. Und vor einigen arbeiten die Fischer ihre Netze auf und neben den Hütten ragen so Holzstelen in den Himmel. Und naja, wo die Netze zum Trocknen aufgehangen werden, das so ein Postkarten-Image, aber eben auch die Gegend hinter dem Hafen, die sollte man sich ansehen. Deswegen, also Leute, ihr müsst eigentlich doch mit dem Fahrrad fahren, damit ihr alles seht.
Oder gut zu Fuß sein.
Ja, oder so. Denn dort befindet sich dann so ein kleines Wohngebiet in so einem Wirrwarr aus Gassen und da stehen die allerschönsten alten Häuschen.
Oh, das mag ich ja auch so gerne, ne? Manche mit Rehdach, manche mit Fachwerk, ist echt total putzig. Und wenn man dann wieder Richtung Strand zurückgeht, kommt man, und da erspare ich euch mein Dänisch, das packen wir einfach in die Shownotes, da kommt man quasi in den Sommermonaten zur fetten Ecke. Und die ist richtig cool, denn die lebt auf, sobald die Temperaturen dann irgendwie ein bisschen wärmer werden und man wieder draußen sitzen kann. Das ist nämlich so eine Art Sommer-Foodcourt, würde ich sagen. Und da gibt's Tacos, Burger, Live-Musik, Lichterketten und im Sommer ist das einfach the place to be und total gemütlich, total schön zum Abhängen.
Voll. Gut, wir versuchen es ja immer mit dem Aussprechen, ne? Aber so die Küste gehen Westen entlang, da kommt dann so ein kleiner Ort. Ich würde ihn jetzt aussprechen, Gilelei.
Genau. Ich finde, okay, die Orte da oben haben alle immer dieses Ilelei. Ich weiß auch nicht. Die Dänen, ach, ich möchte jetzt keinem Dänen zu nahe treten, aber ich liebe natürlich ja diese nicht Sprache, weil die auch immer so ein bisschen so, die holen so Buchstaben wieder, ja, hoch,
also
die sie vorher halb runter
fangt einfach
haben
mit dem GI an und dann viele, genau, Ls und viele Js, aber es ist einfach der nördlichste Ort der Insel und der hat noch einen echten Fischerhafen. Also ihr werdet ihn finden da oben, wenn ihr mit G sucht, ganz einfach. Und auch hier lässt es sich einfach herrlich durch die Gassen bummeln. Und im Anschluss natürlich, ja, könnte es anders sein, lecker Fisch essen oder, naja, für die nicht Fischessenden.
Da gibt es ja schön Pommes mit Remoulade.
Ganz cool, kulinarisch. Ich glaube, frisch können die in Dänemark auf jeden Fall auch gut. Also
auf jeden Fall.
Frisch und Fisch.
Frisch und Fisch. Also quasi in Gilelei oder wie immer man es korrekt aussprechen. Vielleicht möchte uns mal jemand eine Nachricht schicken. Mit einer Sprachnachricht. Total gerne, wie man es richtig ausspricht. Immer der Nase nach quasi. Wer aber noch ein bisschen aktiver sein möchte, also wieder seine Wanderschuhe angezogen hat, der kann in dem kleinen Ort nämlich auch die Kierkegaard-Wanderung starten. Und die ist so ungefähr 12 Kilometer lang und folgt den Spuren von Søren Kierkegaard, siehst du, da verlassen sie mich schon. Das ist nämlich ein Autor und Philosoph. Und die Wanderung, die führt natürlich durch schönste Natur, durch Dünen, am Wasser natürlich entlang. Und es gibt sogar eine App, die heißt Kierkegaard by Nature. Und dort gibt es dann natürlich zusätzliche Informationen und eine digitale Karte, dass man sich nicht verläuft.
Ja, und von dem kleinen Örtchen geht es dann weiter in ein etwas herrschaftlicheres Ambiente und Regeleihe quasi.
Wartet als nächstes.
Ja, also wir befinden uns in der Laie-Ecke. Einerseits, genau, ist das Städtchen ein beliebter Badeort, aber ja, besonders durch die bunten Badehäuschen am Strand wirkt er dann eher so putzig, aber hinterm Strand ist nicht mehr so ganz so putzig, sondern eher, naja, opulent. Aber da haben sich wohl die Wohlhabenden ihr Sommerhäuschen und die Villen vielleicht auch so sanft in den Hügel einfließend am Strand hingezimmert.
Da frage ich mich ja immer, wie sowas auch entsteht. Ist denn, wie kommt, ist da, sind da die ersten 1, 2, 3 Familien oder Paare mit etwas mehr finanziellen Mitteln, die dann anfangen, sich da was zu bauen und dann ziehen die anderen alle hinterher? Das würde mich eigentlich mal interessieren. Ich war da in einem kleinen Schmuckladen, habe da mal reingeguckt. Ja, gut. Die Preise sind auf jeden Fall auch so, dass die Leute sich dann, die sich da Häuser haben, auch den Schmuck leisten können. Ich bin ja ehrlich gesagt eher Fan von so kleinen, süßen Örtchen mit diesen bunten Hutzelhäuschen. Mhm. Und genau so eins gibt es etwa eine Viertelstunde weiter westlich gelegen. Und es heißt Tisvilde. Da ist mal kein Eje drin, sondern obwohl es gibt auch Tisvildeje. Das ist denn, ich glaube, die Strandseite des Ortes. Da bin ich ehrlich gesagt mit gefährlichem Halbwissen unterwegs. Aber auf jeden Fall ist der Ort einfach der Knaller. Da hat mich sofort die Atmosphäre in den Bann genommen, weil in der kleinen Hauptstraße, die wirklich nicht sehr groß ist, da stehen so eine skandinavische Boutique neben der nächsten und da hängen dann so diese typischen flauschigen Wolldecken von den großen skandinavischen Marken auf Ständern vor den Fenstern und sobald du an so einem Laden vorbeigehst, weht auch gleich der Geruch von ganz teuren Kräuterseifen dir in die Nase und dann gab es so ein, oh, das war ein Traum, so einen richtig schönen alten Vintage-Laden. Und der hatte vor den Laden so einen kleinen Wintergarten gebaut aus schwarzen Sprossenfenstern. Und drin gab es dann die schönsten Rattan- und Dänisch-Design-Möbel, die man sich vorstellen könnte, zwischen unzähligen Grünpflanzen. Also wirklich ein Boho-Traum wahr geworden. Und dann, wenn du gegenüber rübergeguckt hast auf die andere Seite der Straße, da gab es ein kleines Kaffeefenster. Das hieß Kala Kala. Und da standen einfach nur ganz kleine Tischchen und ein paar Hocker davor unter einer Markise. Und offenbar wurde neben Kaffee da auch eine Menge Kraft-Gin serviert. Auf jeden Fall waren die alle ganz lustig, die davor saßen.
Hört sich auf jeden Fall wahnsinnig schön an. Und da würde ich ein bisschen mehr Zeit einplanen.
Ja, das kann ich auch empfehlen. Also wir waren ehrlich gesagt auch nur auf der Durchreise. Aber die Restaurants, die wir da gesehen haben, das sah auf jeden Fall so aus, als hätte man dort eine Nacht verbringen können.
Schön. Und jetzt bleiben wir so putzig bei unserem Geschmack und machen uns auf den Weg Richtung Westen. Da wartet nämlich, Sposbier 4. Ein ganz putziger Leuchtturm. Und du liebst auch Leuchttürme, richtig?
Ja, voll.
Der hat ein rotes Dach und ist etwa auf einem 30 Meter hohen Moränenfelsen. Und der ist von 1865.
Mhm.
Also seit 1865 weist der Leuchtturm den Schiffen an dieser Stelle den Weg. Vielleicht steht er da schon länger, vielleicht auch nicht, aber den Charme hat er auf jeden Fall. Und ganz in der Nähe steht ein Steinturm, der so ein Hinkelstein, an einen Hinkelstein, kennst du noch den Fetten von Obelix?
Ja!
So sieht er aus.
Obelix, genau.
Ja, quasi ein Ei. Also so ein,
ein Turm aus vielen Steinen, getürmt zu einem Obelix-Ei.
Ja, und das, ich liebe ja so, Steine finde ich sowieso irgendwie Macht, powerful irgendwie.
Auf jeden Fall.
Energiesparend und ich glaube, dass genau aus diesem Grund irgendwie die Steine auch aus verschiedenen Orten stammen. Also es soll sogar bis nach Grönland gehen, dass die Steine von überall herkommen.
Genau. Also tatsächlich sind genau diese Steine von dem Turm alle aus Grönland, weil da nämlich der Polarforscher Knut Rasmussen die ganze Zeit hingereist ist. Und offenbar fand der Steine sammeln auf Grönland total toll und hat die ganze Zeit mit nach Hause gebracht und gesammelt. Und genau.
Aber jetzt mal ganz, Evelyn, guck mal. Der lebte, also bis zu seinem Tod 1933 auf der Insel.
Genau, direkt daneben dem Hinkelstein quasi, da steht sein Haus.
Ja, und seit 1939 ist es ein Museum, das die abenteuerlichen Geschichten erzählt von ihm.
Ja.
Aber wenn wir jetzt nur mal die Steine sind nicht klein.
Das stimmt.
Wie oft ist denn der hin und her?
Das stimmt, das könnten wir als Preis fragen. Wenn wir jetzt einen Gewinn hätten, den wir verlosen könnten, könnten wir als Preisfrage stellen, wie oft war Knut Rasmussen eigentlich auf Grönland?
Ja, und in Dänemark und wie oft dazwischen, und vor allen Dingen vielleicht, wenn der mal ausgeraubt werden sollte und die dann sagen, geben Sie uns all ihre Wertschätze und der so,
ich hab Steine von Grönland.
Ich war Steine von rechts nach links.
Ja, das stimmt. Das stelle ich mir auch ganz lustig vor. Naja, ich meine, letztendlich hat er ja auch einige Fakten erforscht. Also von daher hätten sie vielleicht gefordert, dass er seine Forschungsergebnisse preisgibt oder irgendwie sowas.
Ja, ich glaube, vielleicht wurde er auch einmal nicht für voll genommen und vielleicht wurde er auch so belächelt wie der andere in seinem Betonbunker und Stein und Stein, aber
Nein!
Ja, ich finde das sehr cool.
Ja, das ist ganz lustig, genau. Während er da irgendwie seine Fakten durchforstet hat, geht's in dem Ort daneben eher kreativ zu. Der heißt Sälhunde. Also es hört sich schon so an wie Robben, finde ich. Das Wort ist jetzt nicht so fremd. Und früher lebten hier tatsächlich in dem Ort eine Riesenschar an Robben. Und die sind aber heute leider nicht mehr da. Im Gegensatz dazu tummeln sich nämlich heute eine Menge Kreative in diesem Ort. Da gibt's nämlich auch wieder einen Hafen, auch wieder mit Fischerbooten und Yachten, die so ganz süß hin und her schwappen die ganze Zeit. Aber eigentlich handelt es sich bei dem Hafen eher um, ich würde sagen, so einen Kulturhafen. Weil in dieser kleinen Mini-Werft, das ist wirklich eine traditionelle Werft, die jetzt aber so ein bisschen umfunktioniert wurde, da gibt's auch heute noch so eine Netzmacherei und eine Schmiede, aber trotzdem wirkt das überhaupt nicht wie so ein altertümlicher Handelsplatz, sondern eher wie ein urbaner Treffpunkt für Einheimische und Reisende. Weil in diesen ganzen bunten Holzhäusern, die es dann wieder da am Hafen gibt, gibt's Restaurants, Fisch- und Chipsbuden, natürlich auch wieder eine Kraftbierbrauerei, so alles Mögliche. Und zwischen den kleinen Häuschen führt so eine kleine Passage durch, über die Wimpelketten hängen und im Wind tanzen. Also es ist wirklich so niedlich. Und auch da kann man wieder durch kleine Shops bummeln mit lokalen Spezialitäten und Biokosmetik und allem Pipapo. Dann gibt's noch einen kleinen Vintage-Schuppen, ein Loppe, wie sie in Dänemark ja immer heißen, die Flohmärkte, die Loppes. Und in sämtlichen dieser kleinen Häuschen gibt's halt kleine Kunstgalerien und Werkstätten. Und da kannst du auch einfach reingehen und den Kunstschaffenden dabei zugucken, wie sie neue Werke kreieren. Also das fand ich total süß. Also da sollte man auch keine falsche Scheu zeigen. Man kann da einfach reingehen.
Klingt nach einem perfekten Örtchen.
Ja, das ist schon sehr schön.
Zum Glück bietet ja die Insel für alle Geschmäcker was oder das Land. Mhm. Und ich finde, also mich findest du ja eher in der sportlichen Abteilung. Ich schlende auch gerne durch die kleinen Läden oder Hinterhöfe. Das mögen wir ja alle oder wir beide zumindest sehr. Aber am Isefjord, also pass auf, da liegt das Lunet Surf Center. Und da haben sich die Zwillinge Johann und Jeppe einen Traum erfüllt. Da haben die nämlich immer die Kindheit schon verbracht. Und 2011 begannen sie dann damit, dem Inhaber von Kite Pro Nikolai als Kitesurfer zu unterstützen. Und da hat das Schicksal dann leider irgendwie zugeschlagen. Der Nikolai ist einem sehr plötzlichen Herzstillstand erlegen. Und das hat den beiden natürlich den Boden unter den Füßen weggezogen. Die waren damals erst 17. Aber hat auch irgendwie den Turbo angeschmissen, denn die beiden dachten dann, nee, pass auf, das darf nicht zum Stillstand kommen. Unsere geliebte Surfschule haben sie ihr ganzes Geld zusammengekratzt, da reingesteckt. Und was meinst du, was passiert ist? Denn über die Jahre wurde quasi die Schule zu dem beliebtesten Wind- und Kitesurfsport Dänemarks. Und haben sich natürlich auch weiterentwickelt. Also jetzt kannst du auch dir einen Sub mieten oder Kajaken oder so. Aber da kommen echt die Besucher aus der ganzen Welt hin.
Ja, das ist echt der Wahnsinn. Das finde ich, ist auch wieder so eine niedliche Geschichte, wo ja im Prinzip richtig, das waren ja noch Teenager, als sie sich überlegt haben, dass die das übernehmen wollten. Und deswegen gefällt mir die Geschichte schon so gut von dem Ort.
Voll. Aber also, ich sage auch wieder, irgendwie sind da viele Hollywood-Filme dran verloren gegangen an den dänischen Geschichten.
Stimmt. Stimmt. Wir haben schon einen Thriller drehen können beim Tegner-Museum. Hier könnten wir dann so einen ganz süßen Sonntagabend, ich hätte jetzt fast Heimatfilm gesagt, so einen ganz süßen, herzerwärmenden Film drehen. Also für mich, also die Geschichte finde ich schon toll, aber ich muss auch sagen, für mich gibt's da ja auch einiges, auch wenn ich nicht surfe, weil uninteressant ist es da ganz sicher nicht. A, kann ich den Surfenden zugucken, was mir natürlich super gut gefällt. Aber neben der Surfschule gibt es halt auch ein richtig cooles Glamping-Paradies. Da gibt es zum einen sogenannte Surf-Shacks und die sehen so ein bisschen aus wie Fässer. Da kann man also drin schlafen. Ich habe auch ein Doppelbett und ein großes Fenster, alle natürlich Richtung Strand ausgerichtet. Und dann gibt es aber noch diese unheimlich schönen, riesengroßen Glamping-Zelte. Und die sind auch wieder so typisch skandinavisch im schönsten Skandik- und Boho-Stil eingerichtet und wirklich ein Traum. Ich kann dir nur sagen, da schläft es sich richtig gut, denn durch die Zeltwände durch hörst du natürlich noch das Meer nachts rauschen.
Ja, also möchte man gar nicht mehr weg, fragt man sich da. Da kommt der richtige Minimalismus durch und man denkt dann irgendwie so, was brauche ich eigentlich?
Voll.
Wäre auch einfach nett hier.
Genau.
Naja, aber irgendwie doch, weil wir sind ja nicht da. Also die schönste Reise geht halt irgendwann auch mal zu Ende.
Das stimmt.
Also lass uns doch nochmal an das Abenteuer Dänische Riviera zurückdenken. Also ich kann nur sagen, was für ein Trip.
Ja, wirklich.
Vom Hightech-Kloster bis zum Glamping-Zelt, von Kunstbunker bis zum Fischerhäuschen. Ich finde, die Region ist wahnsinnig abwechslungsreich, hat mich sehr überrascht. Wir befinden uns quasi jetzt im Sommer. Dennoch kann man jetzt nicht die optimale oder falsche Reisezeit aussprechen, weil das Dänemark macht auch, was es will.
Eben, genau, das ist das auf jeden Fall. Also ich meine, wir waren ja jetzt auch nicht im Hochsommer da und ich finde auch am Strand spazieren gehen geht immer.
Ja.
Auch mit Mütze und Schal.
Ja, absolut. Und ich meine, was ist Hochsommer?
Ja, und wann? Genau. Also wenn ich jetzt gerade hier mal aus dem Fenster gucke, könnte es auch April oder Oktober sein, um ganz ehrlich zu sein.
Also jetzt eigentlich, ihr habt jetzt schon den ultimativen Dänemark-Vorbereitungskurs durchlebt.
Genau, in einer Region, die vielleicht noch ein bisschen als Geheimtipp funktioniert.
Ja, aber ihr seid jetzt auf jeden Fall Regen-approved, auch in Deutschland. Falls euch das mal überkommt in Dänemark, unerwartete Sonnendurchbrüche. Und es ist wirklich einfach wechselhaft toll und eben mal was anderes als ja das, was man vielleicht gewohnt ist, wo man alle denken im Sommer irgendwie an Spanien, in Italien.
Genau.
Einfach mal die andere Riviera-Ecke abgrasen.
Auf jeden Fall. In diesem Sinne, hey, hey. Und genau. Bis zur nächsten Touristbook-Folge, ne?
Hey, hey. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert uns doch gerne, empfehlt uns weiter. Und vor allen Dingen, also schreibt uns oder schickt uns die Sprachnachrichten, wie man hier irgendwas ausspricht oder irgendwelche schönen Sprichworte sowieso. Und dann sehen wir uns an noch ganz vielen weiteren unbekannten Ecken dieser Welt.
Ich freue mich drauf. Bis dann.
Ich mich auch. Tschüss.
Das war Ihr Team der Touristbook. Wir hoffen, Sie hatten eine angenehme Reise und freuen uns darauf, Sie bald wieder bei uns begrüßen zu dürfen.